Hallo, ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Daniel Rossmann und ich bin der Geschäftsführer der Podcast-Werkstatt. Während der Christoph Strasser ziemlich sicher gerade am Vorradl sitzt, übernehme ich kurz das Mikrofon für einen kurzen Hinweis. Am 25. Mai findet ein Multimedia-Vortrag von Christoph Strasser statt. Und zwar im schönen Lavandal in der Artbox in Franschach St. Gertrud. 25.05.1930 in Franschach St. Gertrud. Tickets gibt's beim Gemeindeamt in St. Gertrud unter www.christophstrasser.at oder beim Das Rad Oberländer in Wolfsberg an der Südtangente.
Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Ultracycling-Podcast mit Christoph Strasser
und Ulrich Bartholmös.
Ganz genau. Flo, du wirst heute noch den Intro ausgetauscht durch jemanden, der eine richtig interessante Geschichte zu erzählen hat.
Und zwar das ganz Brühwarm. Ihr zwei habt euch in Burgas im Hotel oder am Balkon mit einem Bier zusammengesetzt und du hast ganz frech dein Aufnahmegerät eingeschalten. Und was dabei rausgekommen ist, werdet ihr und auch ich zum ersten Mal hören, wieder mal ein Podcast, den ich mir selber anhören kann.
Ja, es ist so zustande gekommen, dass ich natürlich kein Aufnahmegerät mitgehabt habe, für das war kein Platz, aber wir haben einfach das Handy mehr oder weniger spontan eingeschalten. Wir haben gesagt, okay, setzen wir uns einfach zusammen und quatschen wir. Das heißt, das wird heute eine Podcast-Episode sein, die nicht Studioqualität hat, dafür umso, ja, sagen wir mal, echter und authentischer ist. Man hört im Hintergrund, glaube ich, alles Mögliche, aber wir huchen es uns einfach an. Und trotzdem haben wir noch ein kleines Goodie, nämlich einen Einspieler vom offiziellen Podcast des Lost Dot Teams, also vom Transcontinental Podcast.
Ja, und der viel diskutierte Moment, den werdet ihr auch ausführlich besprochen haben. Wir springen schon wieder komplett verrückt in der Zeit herum. Ihr habt das vor Ewigkeiten aufgenommen, jetzt sprechen wir das Intro ein für die Folge, die in 3 Wochen kommt. Es ist verwirrend. Aber deswegen können wir auch tagesaktuell berichten, dass der Ulrich gerade beim Badlands den hervorragenden 5. Platz belegt hat beim Gravelrennen, beim legendären Gravelrennen. Und das relativ kurz nach der Belastung beim Transcontinental. Du kannst nicht einmal gescheit den Kugelschreiber halten, weil deine Finger noch immer taub sind und der fährt schon wieder Gravelrennen.
Anscheinend hilft Bier trinken nach dem Rennen, um schneller zu regenerieren. Vielleicht hätte ich mehr trinken sollen, aber gucken wir uns jetzt mal an, was der offizielle Podcast auf Englisch gesagt hat. Und zwar ist es darum gegangen, was für Sie, also für die Journalisten und die Podcast-Sprecher, der beste Moment des Rennens gewesen ist.
I thought the moment involving Ulrich and Christoph was with the drink where they Christoph bought Ulrich a drink, which at the time was quite contentious, and there's talk of they could potentially have risked the race for this one moment. But I thought that moment was very, very special act of camaraderie, where it's like, even though they are in an intense battle at the head of the race against each other, they can still take this time to share a drink and be friends. And, and I thought that was just like a beautiful moment. I thought that was really good. And I thought it really encapsulated what the spirit of ultra racing is, because it's about the community and it's all done in, good spirits. And I'm really glad how it turned out, and is, happy to see that, how it was resolved in the end. Yeah. I mean, it's also particularly important because it's one of those moments that does open up the conversation on the rules, of the race and how people judge, and quantify how these riders hold themselves in esteem, and how the outside dot watchers hold them in esteem as well. So yeah, I thought it was quite a pivotal moment in the race, and definitely a very exciting one. But yeah, won with great sportsmanship. Loved it. It was good.
Yeah, I think you're spot on. I think when people look back at this race, that's going to be one of the main standout memories that's associated with it. And I think the way it's been handled, we've ended up with a lot of positives to come out of it, which is a real relief and a really good thing.
Auf Social Media, im offiziellen Transcontinental Podcast, kontrovers diskutiert, aber bei euch zwar nicht mehr so kontrovers. Oder vielleicht doch, wir werden es hören.
Und weil Ulrich und ich anscheinend gut im gemeinsam etwas trinken sind, ja, ist da eigentlich die perfekte Überleitung zum gemeinsamen Bier vom Ulrich und mir in Burgas ein paar Tage nach dem Rennen.
Nachdem der Soundcheck passt hat, mache ich jetzt mein Bier auf. Das hat aber nicht ganz so geklungen wie bei mir.
Prost.
Cheers. Kein Bier vor vier,
ja, das sagt man bei uns.
Deshalb ist ja auch schon sechs. Von daher ist das vollkommen legitim. Mittlerweile hat die Organisation auch schon bekannt, wo die Party stattfindet, gell? So 3 Stunden vorher ungefähr.
Ja, ja. Wie gesagt, so einige kommen im Finish an und müssen sich dann erstmal noch irgendwie ein Hotel organisieren und andere kommen im Finish an und müssen dann erstmal noch eine Party-Location organisieren.
Sollen wir am Anfang ein bisschen so quasi sagen, die Disqualifikationsgeschichte kurz oder lassen wir das weg?
Ah, ich bin zwiegespalten. Ich meine, also es hat schon irgendwo eine interessante Diskussion gezeigt und ich meine dann auch irgendwie gestern Abend nachdem wir das Statement veröffentlicht haben, ich meine, du hast es irgendwie auf deinen Kanälen gesehen, was irgendwie so die Kommentare waren. Ich habe es bei mir, glaube ich, irgendwie 1:1 gespiegelt gesehen. Also es ist, glaube ich, schon in der Wahrnehmung so, dass es jetzt weniger das große Diskussionsthema ist, wo der Fakt an sich die Leute bewegt hat und die Leute irgendwie in den Meinungen auseinandergehen, ob das jetzt richtig oder falsch war, sondern eigentlich, glaube ich, eher so die einhellige Meinung war, dass es an sich eine Banalität ist und die Dose Cola banal ist und die Geste, der Moment, dass wir halt irgendwie anhalten, uns die Zeit nehmen, irgendwie miteinander zu ratschen und irgendwie einen guten Moment zu haben, dass das halt irgendwie sportlich viel größer ist, weil das Cleverere wäre ja gewesen, ich sehe dich, wie du vorm Supermarkt stehst und noch einpackst und ich meine, das Cleverste wäre gewesen, ich wäre vorbeigerast und hätte irgendwie mir einen Vorsprung rausgefahren oder du hättest mich stehen lassen und wärst davon und ich hätte wieder irgendwie
du hättest Rückstand einen gehabt. Vorsprung haben können, ja. Weil du warst, wie wahrscheinlich immer im Rennen, einfach schneller bei so Sachen wie Einkaufen und die Stehzeiten hast du sicher besser minimiert, weil du das schon öfter gemacht hast. Jetzt hast du knapp hinter mir liegend schneller eingekauft, mich quasi im Boxenstopp wieder zurück überholt. Und andererseits, als du dann im Geschäft warst, um dir das Cola zu kaufen, hätte ich sagen können, ah, das ist aber ein großes Pech, dass der Kart nicht geht. Ich bin weg, wieder schauen. Und dann hätte ich einen Minuten Vorsprung gehabt, wie auch immer. Ja. Es ist, ich glaube wirklich, die Leute haben auch gesehen, dass das irgendwie eine sportliche Geste war von beiden, von uns, und dass da es wirklich traurig gewesen wäre, wenn es dafür halt Konsequenzen gegeben hätte. Und ich habe das Statement von mir auch noch ein bisschen ausführlicher geschrieben, weil ich mir gedacht habe, die Leute, die mich verfolgen, die wissen ja die Regeln gar nicht so genau. Die haben das Rennen jetzt mitverfolgt, haben das irgendwie spannend gefunden, aber die wissen vielleicht gar nicht so die Hintergründe. Und ich habe da auch noch dazu geschrieben, dass grundsätzlich so sportliche Gesten oder anderen zu helfen in dem Sport einfach nicht erlaubt ist, weil du als offizieller Finisher nur dann quasi gewertet wirst, wenn du wirklich ohne Hilfe das geschafft hast. Und du bist unsupported, wird wirklich streng. Und sobald du Hilfe in Anspruch nimmst, quasi bist du nicht mehr ohne Hilfe gefahren, sondern halt mit Hilfe. Und dann bist du nicht mehr offizieller Finisher. Und ich glaube, das ist halt auch wichtig, dass das die Leute einfach ein bisschen verstehen. dass es da nicht darum geht, ungut zu sein, wenn anderen sitzen zu lassen oder nicht zu helfen, wenn er ein Problem hat oder wenn er Panne hat oder wenn er eben zum Beispiel wirklich hungert und knapp am Verdursten ist und er hat kein Geld und du darfst ihm keins geben. Da geht es nicht darum, dass du ihn sitzen lassen sollst, sondern dass du ihm die Möglichkeit nicht nehmen sollst, dass er es aus eigener Kraft schafft.
Ja, ja, aber ich glaube, genau das ist halt, genau das ist der Unterschied, ob jemand Hilfe braucht und sozusagen nach Hilfe in einer Situation fragt, wo er gewissermaßen in Not ist, weil er einen Defekt hat, weil er keine Verpflegung mehr hat, weil er hungert, weil er durstet, I don't know what. Ich meine, da ist es irgendwie ziemlich klar und eindeutig und verständlich. Ich glaube, die Situation, in der wir waren, war halt eher so eine Luxussituation, dass niemand was gebraucht hat und dass es damit nicht irgendwie um eine Hilfe beim Fortkommen ging, sondern eigentlich um ganz was anderes. Und das verändert natürlich die Situation, das verändert nicht die Regeln. Das heißt nicht, dass dann irgendwie die Regeln irgendwie an dem Moment außer Kraft sind. Aber trotzdem ist, glaube ich, so ein bisschen der Geschmack bei vielen geblieben, dass es halt so ein bisschen in die Absurdität geführt wird, weil hier keine Hilfe irgendwie gefragt und in Anspruch genommen wurde vermeintlich, sondern es eigentlich um was ganz anderes ging, um irgendwie die Dose Cola, die es halt eigentlich nicht gebraucht hätte. Also sagen wir mal, wir hätten uns einfach an irgendeiner Straßenkreuzung getroffen, wo es halt keine Cola gehabt hätte, sondern nur irgendwie einen Brunnen. Dann hätten wir halt irgendwie beide einen Schluck aus dem Brunnen genommen und das Thema wäre irgendwie überhaupt nicht da gewesen. Oder wir hätten uns irgendwo mitten auf dem Feld getroffen, wo es noch nicht mal einen Brunnen gab. Ich meine, dann hätten wir den Moment auch irgendwie zelebriert, aber halt irgendwie ohne etwas. Und das war halt, glaube ich, einfach wirklich so eine Luxussituation, dass es halt da irgendwie gerade eine Cola gab. Und dann, ja, mei, ist halt einfach schön, die dann auch irgendwie zu nehmen.
Aber ich glaube, wir haben uns beide ziemlich Sorgen gemacht, gell, dass die Rheinleitung echt überreagiert. Also wir haben uns da nicht getroffen und haben ganz ausführlich erklärt, was da los war, weil ich natürlich dieses Video in der Story gehabt habe, dass die Rennleitung quasi aufmerksam gemacht hat auf das Ganze. Und da sind wir ziemlich ausgefragt worden. Du hast dann auch noch quasi mit deinen Online-Zahlungen oder mit der Kreditkartenzahlung zeigen können, dass du kurz davor wirklich aufgetankt hast für 10 Euro und dass du quasi wirklich voll warst. Und es war einerseits sicher gut, dass die Rennleitung da genau hinschaut, aber ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass es jetzt an einer Dose Kohle scheitert und vielleicht wir beide aus dem Klassement genommen werden. Da haben wir dann nach diesem Gespräch, wo sie dann gesagt haben, sie brauchen 3 Stunden zum sich beraten, haben wir dann schon ein Bier vor 4 getrunken.
Ja, ich meine, ich glaube, das ist ja mehr als nachvollziehbar, wenn du irgendwie 10 Tage am Limit irgendwie bist und fährst und durch Höhen und Tiefen gehst und irgendwie, weiß ich nicht, auch viele, viele Qualen irgendwie über dich ergehen lässt, bei klirrender Kälte vom Umbreil abfährst, dir einen abfrierst, weiß ich nicht, in der Nacht nass und klamm im Schlafsack vor dich hinzitterst und es Schlafen nennst, am Tag irgendwie in brütender Hitze nah an der Dehydration irgendwie durch die Gegend fährst und ja, einfach alles gibst. Und wenn du dann irgendwie am Ende da sitzt und dir überlegst, so, jetzt erklären wir uns hier und vielleicht sind 10 Tage 240 Stunden, die Leistung von 240 Stunden wird entschieden in dem, was du irgendwie in weniger als 2 Minuten gemacht hast. Du kannst jetzt nicht in Prozent ausrechnen im Kopf, aber das ist halt irgendwie schon so auf 240 Stunden gesehen ja eher ein Wimpernschlag. Und wenn du dir dann vor Augen führst, ja, das kann jetzt irgendwie über gut oder böse entscheiden. Ich meine, das ist schon, das wäre schon schade, wenn es dann irgendwie heißt, ja, nee, habt ihr euch gut 10 Tage gequält, aber die 2 Minuten, die waren leider blöd.
Du, ich glaube, das Ausrechnen, wie viel 2 Minuten entsprechen in Prozent von der Gesamtzeit, das kann dann der Flo für uns machen, die Nachhinein. Ich werde ihm das vorspülen. Ja, jedenfalls, das Cola, das damals auf meine Rechnung gegangen ist, haben wir mittlerweile wieder beglichen. Also wir sind quasi finanziell quitt, den 1 Euro haben wir wieder rückgehandelt. Aber trotzdem, hey, es war so brutal arg. Also die ganze Geschichte jetzt von mir, die ist eh schon ein bisschen erzählt worden, aber ich habe es wirklich so arg gefunden. Ich bin da noch, war das eine Woche oder waren es 8 Tage,
ja,
so irgendwas, habe ich es dann tatsächlich halt geschafft, euch einzuholen, und ich habe mir halt irgendwie gedacht, hey, Ulrich und Adam, die werden jetzt hoffentlich, haben wir gedacht, etwas geknickt sein, wenn ich da jetzt nach einer Woche quasi doch noch nach vorn komme und sie überhole. Und ich war dann im Endeffekt selbst fast geknickt, weil ich bin in der Nacht an dir vorbeigefahren, du bist kurz nach mir aus der Schlafpause gekommen.
Ich habe verschlafen.
Ja, und ich habe durch die Handyumstellung aufs rumänische Netz und die eine Stunde Zeitverschiebung bin ich eine Stunde früher aufgewacht als geplant.
Ah, ja.
Und das war mein Kick in dem Fall. Vielleicht war das nicht rennentscheidend, aber das hat halt gerade irgendwie zufällig gut zusammengepasst und ich wollte sowieso den Schlaf reduzieren. Jedenfalls, wie auch immer, ich habe euch dann eingeholt und war ein paar Minuten vorne und ich habe richtig Tempo gemacht. Also für die Verhältnisse so spät im Rennen, was man da halt noch Tempo machen kann. Aber ich bin wirklich in der Zeit ganz gut gefahren und ich habe auch gewusst, dass du schon mit dem Knie kämpfst und dass du mit dem Hintern Probleme hast, und dann bist du wieder näher gekommen und auch der Adam hat nicht locker lassen. Das hat mich fast gebrochen, weil ich mir gedacht habe, was muss ich jetzt noch tun, damit ich euch endlich so irgendwie biegen kann. Das war wirklich für mich ganz, ganz beeindruckend, dass ich euch nicht abschütteln habe können, obwohl in dem Moment eigentlich so das psychische Quäntchen Vorteil auf meiner Seite hätte sein müssen irgendwie.
Ja, ich glaube, an dem Tag haben wir es uns wirklich gut besorgt. Ich habe irgendwie, ich stelle mir immer mehrere Wecker, einfach nur um sicher zu gehen, dass ich eben nicht verschlafe. Und ich bin irgendwie beim ersten Wecker bin ich auch wach geworden und habe natürlich irgendwie als erstes den Tracker gecheckt. Da warst du irgendwie noch, weiß ich nicht, 20 Kilometer weit weg. Ja, bin dann aber irgendwie doch nochmal eingenickt, und als ich dann irgendwie aufgestanden bin und zusammengepackt habe, du bist gerade irgendwie da an der Tankstelle, wo ich geschlafen habe, bist du vorbeigedroschen, da habe ich gerade irgendwie zusammengepackt. Also
hast du das gesehen?
Ich habe dich vorbeifahren sehen, ja. Haben uns da wirklich irgendwie kurz verpasst, und das hat mir irgendwie dann nach dem Aufstehen, ich meine, dann sind irgendwie die Knochen extrem schwer und die Gelenke alles steif, und sind nicht die ersten 5 Kilometer, die sind immer irgendwie nicht so fein. Aber das hat mir kräftig Schub gegeben, und ich wollte schauen, das war irgendwie eine Stunde, anderthalb Stunden vor der Grenze zu Rumänien, und ich wollte schauen, dass ich es da noch irgendwie schaffe, an euch ranzukommen, und habe es nicht ganz geschafft, glaube, war 10 Minuten hinter euch und bin an die Grenze gekommen und war irgendwie, ihr wart über die Grenze drüber. Und für mich war die Grenze geschlossen, weil die irgendwie gerade, die Zöllner hatten Schichtwechsel. Haben erstmal Kaffee getrunken und eine geraucht. Und ich habe da gestanden und irgendwie 5 Minuten gewartet. Das war extrem mies, aber gut, sei es drum. Und dann nach der Grenze, nach Tournu, habe ich dann auch nochmal richtig Gas gegeben und habe auch irgendwie regelmäßig auf den Tracker geschaut, weil ich irgendwie den Abend zuvor relativ großen Resupply gemacht hatte und mir gedacht habe, ja, mei, wenn es gut läuft, dann müssen die Jungs irgendwo mal starten, mal stoppen und machen irgendwie Resupply, dann holst du da irgendwie 5 Minuten raus und dort 5 Minuten raus. Und ich habe echt gescheit drauf gedruckt. Und das ist sich auch gut ausgegangen. Dann habe ich den Adam irgendwann eingeholt. Und dann war unterwegs noch eine größere Stadt, Takushiu, ja. Ich glaube, da habe ich dich irgendwie so das erste Mal eingeholt, habe dann aber selber nochmal gestoppt und du bist, glaube ich, wieder an mir vorbei. Also da haben wir uns nicht gesehen, aber zumindest laut Tracker waren wir da das erste Mal irgendwie relativ nah beieinander.
Kurze Zwischenfrage, wie oft hast du den Adam eigentlich gesehen? Weißt du das noch?
Das ganze Rennen?
Ja.
Öfter als jeden anderen, öfter als die Organisation. Also wir haben uns, ich will nicht sagen, wir sind uns nicht jeden Tag über den Weg gelaufen, aber irgendwie doch verdammt oft.
Beim Tracker hat es so ausgedrückt, natürlich, wenn man am Tracker sieht, Positionswechsel, der Tracker misst nur alle 5 Minuten. Kann sein, dass ihr so 2 Minuten voneinander entfernt seid und der Tracker hupft immer so, ja, so stückchenweise nach vorn. Aber es hat ausgerollt, wird sie quasi euch 100 Mal begegnet.
Ja. Ja, es gab auch Situationen, wo wir, wo sich unsere Wege gekreuzt haben, wo man auf dem Tracker gesehen hat, dass wir uns literally irgendwie um 2 Minuten verfehlt haben nach irgendwie, Adam ist irgendwie links abgebogen und ich bin rechts abgebogen, aber wir waren an derselben Kreuzung, aber halt irgendwie 2 Minuten voneinander entfernt, ohne uns irgendwie zu begegnen. Du siehst das aber irgendwie auf dem Tracker, wie du halt hinkommst und dir fehlt noch 1 Kilometer und du siehst irgendwie, er ist gerade abgebogen, dann weißt du irgendwie, das war schon verrückt. Aber dann noch irgendwie das letzte Stück bis Novaci. Mich schon auch nochmal gedrückt und hab mir gedacht, Mai, das geht sich schon aus, den Christoph, den holst du schon. Und es war dann auch echt gut, dich da an dem Supermarkt zu treffen. Und du hast dann noch Großes vorgehabt und wolltest die Transalpina irgendwie richtig rauf Gas geben und
attackieren
wolltest du. Und für mich war eigentlich mit der Ankunft an der Transalpina war dann so ein bisschen das Tagewerk getan, im Sinne von ja, ich wollte jetzt nicht die Transalpina gemütlich machen, aber ich wollte halt jetzt auch nicht mehr irgendwie auf Attacke fahren, weil ich wusste, danach kommt irgendwie noch Parcours und das wird irgendwie noch anstrengend genug. Also mindestens da irgendwie noch ein paar Körner sparen. Und ich meine, das hat man ja dann auch gesehen. Ich glaube, ich bin die Transalpina echt nicht schlecht gefahren, aber du hast es geschafft. Was sind das irgendwie von Novaci bis zum Checkpoint? Sind irgendwie 30, 35 Kilometer gewesen. Mit was denn? 1500 Höhenmetern?
Jo, mindestens. Mehr. Also man kommt auf 2200, glaube ich, nach oben.
Mhm.
Und oben ist es dann ja quasi Passhöhe 1, dann ist er Zwischenabfahrt und dann ist Passhöhe 2. Es ist ein bisschen wie Großglockner, ja, wo man das Hochtor und das Fuschedörl hat.
Ja.
Und dann geht es eben nicht sehr weit nach unten, nur sagen wir mal bis auf
1300. Ja, und du hast es ja geschafft, irgendwie auf der Strecke 15, 20 Minuten Vorsprung, ja, rauszufahren. Ja, das war schon, ich habe unterwegs nochmal zum Jammern angehalten. sicher irgendwie 5 Minuten Jammerpause drin gehabt, weil es irgendwie das Knie nicht so geil war. Ich musste dann auch oben auf der Passhöhe anhalten und habe irgendwie alle Klamotten angezogen, die ich hatte, weil es oben die Wolken gehangen haben. Es hat geregnet. Ich Daunenjacke, Regenjacke angezogen. Das hat sicher auch nochmal irgendwie 5 Minuten gebraucht. Also ich geschätzt wirklich irgendwie über Leistung rausgefahren. Das ist wahrscheinlich mindestens 10 Minuten und 10 Minuten habe ich irgendwie nochmal liegen lassen mit Jammern und Anziehen und Umpacken und Zeug. Und das war schon echt eine sau, sau starke Leistung.
Ja, für mich war es irgendwie so, einerseits natürlich der Zweikampf oder endlich der Dreikampf, aber ich habe genau gewusst, ich muss jetzt echt schauen, um jede Minute irgendwie kämpfen, weil der Parcours, der wirklich scheiße schwer ist, also ich bin jetzt niemand, der Gravel-Erfahrung hat. Ich bin ja vor 20 Jahren das letzte Mal Mountainbiken gewesen. Aber ich glaube, das haben wir eh schon auch mit anderen Leuten ausführlich besprochen, dass alle der Meinung sind, das ist viel zu brutal. Das ist mehr ein Mountainbike-Downhill und kein Gravel-Abschnitt. Und ich habe es im Training schon gesehen und ich wusste, wie schwierig das ist. Vor allem das letzte Stück, der letzte Teil von der Abfahrt. Das hat mit Gravel überhaupt nichts mehr zu tun. Und deswegen wollte ich einfach so schnell wie möglich dort ankommen, damit ich noch so viel wie möglich im Tageslicht schaffe. Und vorausblickend habe ich auch gewusst, die einzige Möglichkeit, am nächsten Tag noch Fähren zu erwischen, bevor es quasi dann am Abend zumachen, ist, den Parcours so schnell wie möglich zu absolvieren, dann kurz zu schlafen und den restlichen Tag dann Gas zu geben, dass ich die Fähre noch kriege. Also ich habe da so weit vorausgedacht und deswegen habe ich gewusst, ich muss jetzt irgendwie jede Minute mir holen und nichts liegen lassen.
Ja. Ja, war basically, war meine Strategie, ich sag mal, in der Auffahrt auch. Jetzt nicht so viel wie möglich rausholen, aber schon irgendwie den Parcours so schnell wie möglich wegbringen. Dann irgendwie hatte ich eine relativ genaue Pace-Table, mit der ich habe rechnen können, wie viel Zeit ich irgendwie von Parcours-Ausgang bis irgendwie Fähre, Best-Case, Worst-Case, Mittelweg irgendwie brauche. Und um dann halt irgendwie schnellstmöglich zur Fähre zu kommen, das war die Fantasie, als ich hochgefahren bin. Und dann ist der Parcours dazwischen gekommen, wo man sagen muss, der hat für mich alles auf den Kopf gestellt. Der hat mich auch irgendwie als Fahrer für den Moment komplett gebrochen, weil ich, sag ich mal, größere Defekte hatte, weil ich mehrfach, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 Mal richtig heftig gestürzt bin. Ich meine, wenn du einmal irgendwie über den Lenker gehst, dann wirst du halt auch irgendwie, weiß ich nicht, dann werden die Knie weich, dann wirst du irgendwie komisch und dann ist es irgendwie auch nicht mehr verwunderlich, wenn du irgendwie 5 Minuten später noch ein zweites Mal über den Lenker gehst. Und ab dann geht's halt irgendwie nur noch bergab. Ich meine, das Terrain, wo ich irgendwie so oft gestürzt bin, das war dafür relativ dankbar. Das war irgendwie im Wald, der Waldboden war irgendwie halbwegs weich. Das war jetzt nicht mehr irgendwie oben auf dem Schotter. Ich habe mir da nicht ernsthaft was getan, außer halt irgendwie feste Prellungen, das Handgelenk irgendwie ein bisschen angeknackst und solche Geschichten. Aber es macht einen halt einfach unwahrscheinlich mürbe und es macht einen irgendwie langsam und bin dann aus dem Parcours rausgekommen, da gab es dann auch kein Handynetz, ich habe das Dorf nicht mehr gefunden, ich habe irgendwie seit Stunden nichts gegessen, weil meine Vorräte alle waren und es war einfach so eine Verkettung von wenig hilfreichen Umständen, die mich einfach wahnsinnig viel gekostet haben und am nächsten Morgen bin ich irgendwie, weiß ich nicht, eher ziellos weitergezogen zum nächsten Supermarkt und es war irgendwie eher so ein jetzt einkaufen gehen und irgendwie hat sich's angefühlt, als ist es jetzt nur noch eine Radtour und eigentlich ist es eh schon komplett vorbei. Und
hast du vor einem Parcours noch ordentlich einkaufen können?
Nee.
Weil ich weiß noch, wie wir uns dort getroffen haben. Ich bin vom Checkpoint fertig gewesen, hab mir die Regenjacke wieder ausgezogen zur Auffahrt und ich habe vom Training her gewusst, wie ich mir das angeschaut habe dort. Es gibt unten beim Checkpoint, also nördlich von der Transalpine, wo man dann wieder Stiegl die Transalpine zurück rauf muss, zum Eingang Parcours, da gibt's ganz viele so Stände mit Futter.
So Marktstände.
Genau.
Die haben halt irgendwie Käse und, weiß ich nicht, regionale Produkte.
Honig, Prosciutto und solche Dinge.
Und Zeug, ja.
Und ich habe das damals halt nicht so genau angeschaut, weil ich mir gedacht habe, da gibt's definitiv ganz viele Dinge zum Essen. Und jetzt, wie ich im Rennen dort war, habe ich gesehen, es gibt eigentlich nichts Brauchbares. Und ich bin dann von einem Stand zum nächsten, dann habe ich eins gefunden mit Grillerei und mit daneben Brot und habe gefragt, ob sie bitte Sandwich haben. Und dann hat sie natürlich nicht Englisch kennen, aber sie irgendwie doch irgendwie mir dann halt gesagt, ja, du kannst eine Keule haben, ein Steak oder ein Kotelett oder irgend sowas oder ein Würstel. Und die hat gesagt, nein, bitte nur das Brot. Und sie hat gesagt, nein, das geht nicht. Nur Brot und Land gibt's nicht. Und da bin ich weitergezogen und habe einen Standl gefunden, da haben sie das zumindest die Basics gehabt, also Snickers und diese grausigen 7-Day-Croissants.
Großartig.
Und da haben wir von jedem 5 gekauft und immer einfach mein Trikot voll gestopft, weil ich gewusst habe, das könnte wichtig sein.
Ja.
Wer weiß, wie lange man ein Parcours braucht, wenn es finster wird. Und das ist vielleicht wirklich wichtig, da jetzt einiges zu haben. Und auch am nächsten Tag wird es wahrscheinlich lange Zeit nicht etwas Gescheites geben.
Ja, das war clever. Ich habe mir beim Vorbeifahren noch überlegt, einfach einen Laib Käse zu kaufen. Ich meine, im Zweifel kannst du auch irgendwie auf dem Laib Käse oder auf dem Schinken rumkauen. Ich meine, ist im Zweifel auch mal besser als ein Snickers, aber hab's dann doch bleiben lassen, weil ich meine, die Käseleiber, was werden die haben? Irgendwie 750 Gramm oder so? Keine Ahnung.
Das waren große Geräte.
Das waren große Geräte, irgendwie eingepackt in Wachs und irgendwie denkst du dir dann schon auch so, ich packe mir doch jetzt irgendwie keinen 750 Gramm Klumpen Käse irgendwie in die Trikottasche und fahre dann irgendwie da auf den Parcours. War schon der Überzeugung, wenn es langsam wird, dann sind es irgendwie 10 Kilometer die Stunde. Es war noch nicht mal 7. War der festen Überzeugung, vor 12 bist du da raus. Ja, 11 und dann kommst du ins nächste Dorf. Da kriegst du sicher keinen Supermarkt mehr, aber da gibt's eine Bar. Und in der Bar gibt's irgendwie was, da gibt's Bier und da gibt's immer irgendwas zu knabbern. Irgendwas haben die immer. Und wenn's irgendwie bloß ein trockenes Brot oder irgendwie ein Tütenchips ist und irgendwie eine komische Wurst dazu, oder dann räumst du halt einfach die komplette Bar leer. Du kriegst immer irgendwas. Ja. Und wenn es einfach nur irgendwie, weiß ich nicht, ein Kilo Zucker ist, was sie normalerweise irgendwie für einen Kaffee hernehmen. Irgendwas geht immer. Aber ich bin dann halt eines Besseren belehrt worden und musste rausfinden, dass sich das halt irgendwie eher 5,5 Stunden ausgeht und nicht 4. Und dass ich danach halt irgendwie so zerblättert bin, dass ich irgendwie noch nicht mal das nächste Dorf finde, sondern irgendwie mich schon vorher in irgendeiner komischen Kapelle abgelegt habe.
Hast du 5,5 Stunden gebraucht?
Ja.
Ich war 5,5 gebraucht. Im Training habe ich 4,5 gebraucht bei Tageslicht. Und im Rennen bin ich sehr langsam gefahren, weil ich gewusst habe, egal wie langsam ich bin, ich möchte einfach nicht stürzen und ich möchte mein Radl nicht kaputt machen. Dann hat mich der Adam überholt. Und ich dachte, scheiße, jetzt war die ganze Arbeit umsonst. Du hast anscheinend wirklich zu kämpfen, wenn der Adam mich zuerst überholt, bevor du daherkommst.
Der Adam ist aber vor mir im Parcours rein. Also ja. Der hat mich nach dem Checkpoint, hat er mich schon überholt.
Weil du unten ein bisschen länger braucht hast, oder?
Ich habe am Checkpoint noch größeres Assessment gemacht und geschaut, ob sich das irgendwie, ob das wirklich eine gute Idee ist, in den Parcours reinzufahren, weil oben haben die Wolken gehangen. Ich war irgendwie sehr skeptisch, was das Wetter anbetrifft, weil ich meine, das ist alpines Gelände. Es mögen alles irgendwie nur Wolken sein, die über den Berg ziehen, aber du weißt halt auch nicht, was dahinter ist. Ja, es kann irgendwie eine fette Regenfront dahinter sein. Es kann irgendwie Sonnenschein dahinter sein und ich wollte irgendwie ein bisschen durchsteigen, woran ich bin. Und Wetter-Forecast hat zumindest gemeint, dass es irgendwie halbwegs trocken ist. Und das hat mich am Checkpoint sicher auch nochmal irgendwie 15 Minuten gekostet. Ich habe noch ein paar Sachen umgepackt. Also ich war irgendwie nett. Es war nicht der effizienteste Stopp an einem Checkpoint, den ich hatte. Und deshalb ist Adam, der wahrscheinlich irgendwie bloß 2 Minuten da angehalten hat, dann auch relativ schnell danach an mir vorbeigerauscht.
Mhm. Jedenfalls, wie er mich überholt hat, war es so, dass ich mir gedacht habe, bist du wahnsinnig, der fährt du erstens einmal technisch gut bergab, besser als ich und zweitens doch auch riskanter als ich. Und ich habe dann auch gar nicht versucht, dran zu bleiben. Aber es war dann eh so, dass er 500 Meter später oder so hat er einen Defekt gehabt oder irgendwie einen platten Reifen gehabt. Und es ist dann wirklich dunkel geworden. Das war Ende vom Freigelände, Anfang Wald irgendwie. Mhm. Und ich habe ihn nur kurz gefragt, eben, ob er Hilfe braucht. Aber wie wir alle wissen, einfach helfen darfst nicht. Aber du sollst fragen, ob jemand Hilfe braucht. Und er hat gesagt, nein, das geht schon. Er muss jetzt Schlauch wechseln oder Reifen wechseln oder so. Und ich habe dann nur am Tracker gesehen, er ist da recht lang gestanden, glaube ich. Und ich bin dann unten auch noch mal gestürzt, aber zum Glück nur ganz harmlos beim Rad tragen über so eine halb Meter tiefe Schluchtfurche oder was auch immer das war und bin da halt irgendwie mit dem Radl Schwerpunkt falsch verlagert und auf die Seite, wo ich das Radl gehabt habe, quasi kopfüber da in den Gatsch geflogen. Aber zum Glück halt nur ein bisschen Prellungen und sonst nichts passiert. Aber das war so, wie ich es mir gedacht habe, dass eigentlich der Parcours für die ersten drei, also für uns drei, einfach nicht machbar war, ohne Schäden. Keiner von uns ist irgendwie sturzfrei durchgekommen. Und ja, wie soll es dann den Hinteren gehen, ne? Die vielleicht noch müder sind oder noch irgendwie mehr angeschlagen sind, jemand hat wirklich eine Sorgen gemacht und der Boden war tief, es war matschig. Also ja, irgendwie, ich tue mir schwer damit, dass so ein Rennen mit einer Tragepassage im Schlamm irgendwie so mitentschieden wird. Das ist irgendwie gewöhnungsbedürftig.
Ich glaube, es hat einen großen Unterschied gemacht, ob dein Parcours am Tag oder in der Nacht genommen hast und es hat auch einen großen Unterschied gemacht, was für Wetterbedingungen waren. Ich glaube, es hat nochmal irgendwie ein bisschen anders sein können, wenn es irgendwie trocken gewesen wäre. Bei uns ist nun irgendwie wirklich nass und schlammig und barzig gewesen. Es hat nicht geregnet, aber halt irgendwie vorher war es, vorher hat es da offensichtlich was runtergelassen und ich erinnere mich an einige Passagen, die ich habe schieben müssen. Und es war unfassbar anstrengend, das Rad zu schieben, weil zwischen Reifen und Gabel und auch am Hinterrad hat sich halt der Schlamm so reingesetzt und der war so zäh, der war so fest, der ist nicht rausgegangen. Das war ein unfassbarer Widerstand. Die Räder haben sich irgendwie kaum drehen lassen. Es war ein unfassbarer Krampf, das Rad zu schieben. Und ich musste im Prinzip jede Pfütze nehmen, die ich gefunden habe, um irgendwie einmal das durchzuspülen mit der Flasche. Ich konnte auch nicht irgendwie mit der Flasche das durchschießen, mit dem Wasser aus der Flasche, weil dann wäre ich halt irgendwann auch noch ohne Wasser da gestanden. Das war echt zart. Und ich meine, Laufradeln rausschrauben und irgendwie habe ich zwischendurch auch mal gemacht, Laufräder rausgenommen, Gabel und Hinterbau irgendwie sauber gemacht, Radel wieder reingesteckt. Ja, 3 Meter weiter, das ganze Ding wieder von neuem. Und von daher lernst du dann nach einem Versuch auch, das lohnt sich halt nicht, das irgendwie rauszuschrauben.
Ich habe sowas immer nur mit einem Fuß eigentlich gehabt, dass der zweite Fuß war immer so heraus zum Balance halten und zum Abstützen. Und nachher, ich weiß nicht mehr, wer das erzählt hat, im Ziel hat irgendjemand gesagt, er hat dann seine Pedalplatten müssen mit der Zahnbürste sauber machen, weil er nichts anderes gehabt hat. Und er hat da seine Zahnbürsten dafür genommen, zum Entfernen vom Gatsch und dafür, dass sie 3 Tage nicht mehr Zähne putzen können.
Ja, das war auch Wahnsinn. Ich habe dann am nächsten Morgen irgendwie in einem Dorf auf dem Weg, habe ich am Bach so eine Art Hydranten gefunden. Also da war so ein richtiger Wasserhahn mit so einem kurzen Schlauch dran und der hat richtig Druck gehabt. Also es war wie so ein Kercher. Und dann habe ich das ganze Rad da irgendwie an diesem Hydranten durchgeputzt. Das war unfassbar, wie viel Schlamm und wie viel Dreck da rauskam. Und das war krass. Das irgendwie, es war dann aber auch überraschend zu sehen, wie irgendwie smooth alles noch gelaufen ist, ja, nachdem du irgendwie das Ritzel und die ganze Schaltung irgendwie einmal komplett, die war so richtig versandet. Das war so richtig, es war nicht so, es war so Sandschlamm, es war echt ein merkwürdiges Zeug. Und das irgendwie richtig einmal durchspülen und dann irgendwie einmal die Kette ölen, es war faszinierend, wie leicht dieses Fahrrad läuft, ja.
Ich bin dann auf einem Campingplatz dort, also das war so ein, ich weiß nicht, Freizeit, Spielplatz, Fußballplatz oder sowas, der war irgendwie in dem Dorf öffentlich zugänglich und da hat es so Sanitäranlagen gegeben, ein paar Leute haben dort gezeltet und ich habe da in der Sanitäranlage schlafen können, da war es überdacht und einigermaßen trocken und wie ich dann in der Früh weitergefahren bin, habe ich im Tracker gesehen, du bist auch irgendwo in der Nähe und der Eden auch, also irgendwie die Pause war irgendwo von der Region her ähnlich, aber ich war als Erster unterwegs und die waren eigentlich sicher ganz gut unterwegs. Ich habe im Gegensatz zu dir noch irgendwie genug zum Essen gehabt am Abend und habe nicht quasi mit Hungerast in die Pause gehen müssen. Das war sicher mein Glück, aber ich war dann irgendwie schon erstaunt, dass ihr nämlich beide recht lang braucht habt, bis ihr wieder so in Schwung kommt. Und ich war dann schon am Weg zur Fähre, also Richtung Süden, und war irgendwie noch so in meinem Zeitplan drinnen. Ich wusste, ich kann die Fähre noch erreichen am Nachmittag. Und ich war dann irgendwie echt, einerseits mir Sorgen gemacht, ob es eigentlich noch im Parcours gut geht, ob nichts Gröberes passiert ist. Und ja, ich war mir nicht sicher, was los ist, weil ihr beide wirklich da einige Zeit verloren habt in der Früh und am Vormittag.
Ich habe eigentlich den kompletten Vormittag verloren. Ich war erst morgens im Supermarkt, habe dann bestimmt eine halbe Stunde vor dem Supermarkt gesessen und habe einfach gefrühstückt. Ja. Ganz ohne Stress. Und dann bin ich weitergefahren und hab den Adam getroffen, noch im selben Ort. Der war auch nicht so fit beieinander. Wir sind dann irgendwie 2-3 Kilometer zusammengefahren bis zu dieser großen E-Road, die da so ein Stück nach Norden ging. Und da hat Adam dann Gas gegeben. Da hast du gemerkt, der will von der E-Road runter. Ich war noch so durch, dass selbst irgendwie das Vorbeidonnern von irgendwie dem ganzen Verkehr, das hat mich nicht sonderlich beeindruckt. Ich bin einfach irgendwie auf dem Seitenstreifen gefahren, habe es über mich ergehen lassen. Und ich habe dann am Abzweig von der E-Road, wo man die wieder verlassen musste, dann so eine kleine Extra-Schleife gefahren ist, da war eine Bushaltestelle, da habe ich mich nochmal hingesetzt und wollte irgendwie bloß 5 Minuten Pause machen. Aus den 5 Minuten ist bestimmt auch nochmal eine halbe Stunde oder noch mehr geworden. Da habe ich einfach geschlafen in der Sonne. Das war super cool. Und irgendwie war für mich zu dem Zeitpunkt das Rennen so ein bisschen pausiert. Ja, es war irgendwie keinerlei Motivation mehr da, irgendwo hinzukommen. Und es hat mich eigentlich den kompletten Vormittag bis irgendwie Mittag 12, 1 gebraucht, bis ich wieder irgendwie mental auch so richtig am Dampfer war und geschnallt habe, hey, du fährst hier irgendwie gerade ein Rennen und es ist vorbei, wenn du irgendwie übers Ziel rollst und nicht jetzt schon. Und es hat de facto irgendwie von Parcours runter bis ich bin wieder irgendwie in einem halbwegs gescheiten Modus unterwegs, waren de facto 12 Stunden dazwischen. Und in den 12 Stunden ist halt nicht besonders viel vorwärts gegangen. Und war es irgendwie, wenn ich gefahren bin, war es eher so ein gemütliches Rollen. Und es hat auf der einen Seite einfach körperliche Gründe gehabt, weil ich halt dadurch, dass ich irgendwie 6, 7, 8, 9 Stunden nichts gegessen habe, einfach so tief im Loch war, was halt auch unwahrscheinlich lange braucht, um das wieder irgendwie aufzufüllen. Das war irgendwie, dass einfach die körperliche Stärke gefehlt hat. Und das andere, dass mich die Nacht, wo ich dann halt auch irgendwie beim Schlafen gefroren habe, die mich halt auch einfach mental ganz, ganz weit runtergebracht hat. Und irgendwie, ich habe zwischendurch mal davon gesprochen, dass die Nacht mich irgendwie als Fahrer und als Person irgendwie gebrochen hat. Heute bin ich der Meinung, extrem angeknackt, aber gebrochen war ich sicher nicht. Man sieht das dann in der Situation irgendwie ein bisschen schwärzer, als es tatsächlich ist, aber ist nicht zu leugnen, sie hat mich irgendwie extrem krass angeknackst und das wirkt nach und bis man da irgendwie dann wieder fortkommt, dann dauert das ewig. Und dann habe ich aber das Momentum gefunden und war der Meinung, dass jetzt der Kampfgeist zurück ist und dass ich irgendwie mir eine alternative Strategie überlege und eine alternative Fähre ansteuere. Du warst lang über alle Berge und es war schon so an dem Punkt, dass ich mir gedacht habe, der Straps, der zieht das jetzt durch und wenn ihm nichts Gröberes mehr passiert, dann wird sich das auch ausgehen. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich irgendwie nicht meine Plan A-Fähre ansteuere, die irgendwie kürzester Weg war, sondern wenn ich irgendwie 100 Kilometer Umweg nehme, dann kriege ich abends 23 Uhr noch eine Fähre.
Und, das Gemeine, Entschuldigung, die Störung, das Gemeine war, die drei Fähren, die man nehmen muss, die waren von der Rennleitung vorgegeben. Ja. Und die, was quasi den kürzesten Weg bietet, die geht nur 4-mal am Tag bis 17.30 das letzte Mal. Ja. Die, was ein minimal kleiner Umweg ist, die, was ich dann genommen habe, die geht eigentlich, ich weiß es jetzt
nicht mehr. Auch 4-mal am Tag.
Die geht 4-mal am Tag, aber ein bisschen später noch.
Das ist 19.30, glaube ich.
Ja, genau. Und die, was am weitesten weg ist, also was wirklich ein Umweg ist, die, was du angestellt hast, die geht eigentlich bis 23 Uhr. Das heißt, die mit den besten Zeiten verlangt einen Umweg. Ja. Das ist irgendwie das Gemeine.
Ja.
Du musst wirklich im Vorfeld gut abwiegen. Nimmst du den Umweg, kannst du später Stunden und früher fahren oder nimmst du die kurze Strecken und gehst schlafen und bist in der Früh am anderen Ufer.
Ja.
Und das, was ich vorhin noch irgendwie dazu sagen wollte, wollte ich nicht unterbrechen. Dass man das Gefühl hat, dass das Rennen jetzt irgendwie aus ist oder dass man vergisst, dass man in einem Rennen ist. Vor dem habe ich auch sehr viel Angst gehabt eigentlich vor dem Start, weil ich eben ohne Crew und so weiter einfach irgendwie mal gedacht habe, du wirst das Rennfeeling nicht so aufkommen, weil niemand da ist, der dich irgendwie an das Rennen erinnert, wenn du mal diesen Punkt erreichst. Und ich glaube, dass einfach der Parcours im Kopf so einen Schalter umlegt, du bist auf einmal in einer anderen Welt.
Ja.
Du bist nicht mehr auf der Straße unterwegs, du bist plötzlich in einem komplett falschen Film. Und deswegen, glaube ich, ist es dort mir teilweise auch so gegangen, vielleicht mir nicht so schlimm, weil ich gewusst habe, ich bin irgendwie vorn und das hilft natürlich im Kopf. Aber da ist es schwer, den Rennmodus aufrechtzuhalten.
Ja, aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, in der Situation, auch wenn ich null Erfahrung damit habe, aber wenn ich mir die Situation so ein bisschen versuche, in einen Supported-Modus zu transportieren, diese 12 Stunden, die irgendwie zwischen Ausgang, Parcours und bis ich dieses Feeling, warum ich eigentlich hier bin und was ich hier tue, bis ich das zurück hatte, dass das eigentlich irgendwie 12 verschenkte Stunden waren, einfach weil ich nicht fokussiert war. Ich glaube, wenn man da jemanden dabei hat, der einfach auf einen einredet wie auf einen toten Gaul und einem das halt erklärt. Also ich war physisch in der Lage, langsam Rad zu fahren. Das wäre kein Problem gewesen. Ja, ich hätte irgendwie meine 20 Kilometer in der Stunde, die hätte ich locker machen können. Das hätte mich jetzt irgendwie das hätte mir nicht groß wehgetan und hätte mir nicht groß geschadet. Aber wenn du halt irgendwie so aus diesem Fokus raus bist und dir irgendwie keiner sagt, dass du weiter musst, dann lässt du es halt auch bleiben und dann fällt dir das irgendwie selber gar nicht so auf. Und ich glaube, das wäre in der Situation, wenn irgendwie so ein paar Leute hinter dir stehen und irgendwie sagen, dir so ins Ohr flüstern, hey, gib mal Kette, mach mal irgendwie Strecke. Das macht dann schon irgendwie den Unterschied und dann bleibst du schon irgendwie am Gehen. So setzt sich halt einfach hin und es kehrt halt niemand, ja.
Ja, aber ich glaube, das hast du einmal gesagt oder haben es andere auch schon gesagt, sie finden das dann stressig, wenn jetzt dann eine Crew zum Beispiel da ist, Betreuer, die dich irgendwie antreiben und du aber vielleicht gerade nicht in dem Modus bist, dann ist das irgendwie Stressfaktor und du möchtest gern in deinem Rhythmus, in deinem Tempo fahren.
Ja, ich glaube, manchmal kann es extrem hilfreich sein. In so einer Situation, wo halt gar nichts mehr vorangeht, kann ich mir gut vorstellen. Also in der Situation hätte es mir sicher nicht gefallen. Heute hätte es mir sicher, aus der Sichtweise heute, würde es mir sicher gefallen, wenn mich irgendjemand angetrieben hätte. Aber ich glaube, das ist immer so ein bisschen tatsächlich die Gratwanderung, ob und was man dann irgendwie in der Minute haben will oder kann.
Aber es ist zumindest so, wenn zu mir dann jemand sagt zum Beispiel, es ist nicht mehr weit, das ist das Schlimmste, was es gibt, da wäre ich wahnsinnig, da drei komplett durch, da wäre ich so krantig.
Ja.
Aber immerhin reizt dich jemand, gell? Immerhin hast du was zum Ärgern und irgendwie ist es noch besser, wie wenn es komplett so lethargisch in dem eigenen, sagen wir mal, in der Antriebslosigkeit versiffst. Dann wirst du zumindest so geärgert, dass du wieder munter wirst.
Ja, das stimmt schon. Das habe ich aber auch manchmal, wenn mir meine Frau dann eine Textnachricht schreibt und sagt, du hast es bald geschafft. Ja, dann das ist irgendwie dasselbe Konzept. Wenn du das liest, dann bin ich auch immer
so gut gemeint, aber irgendwie gerade in dem Moment kommt es falsch an irgendwie.
Dann bin ich auch nie damit zu begeistern. Es ist nie bald geschafft, selbst wenn es irgendwie noch 5 Kilometer sind. Es ist noch so weit weg, es ist nie bald.
Ja, und weit weg war es vor allem durch die Geschichte, die jetzt, glaube ich, im Nachhinein, wenn ich mal durchlese, was die Leute auf dein Posting auch, wie du das mit der Fähre besprochen hast, geantwortet haben, die ein bisschen auch so zum, das ist ganz ein blödes Wort, verzeih mir, Sieger der Herzen, aber du hast wirklich viel, Entschuldigung, das nächste Bier geht auf mich. Nein, aber es haben wirklich sehr viele Leute irgendwie, glaube ich, mit dir mitgelitten, ich auch, ich habe mir gedacht, hey, das ist so beschissen und jetzt haben sie diese Fähre gestoppt und du bist da umsonst hingefahren. Aber halt, wie du damit umgegangen bist, dass du nicht aufgesteckt hast und dass du das hingenommen hast und trotzdem weitergefahren bist und den zweiten Platz dann natürlich nicht so in der Form ins Ziel bringen hast können. Aber ich glaube, das war für viele Leute sehr berührend und inspirierend, mit sowas umzugehen und sich nicht unterkriegen zu lassen, sondern irgendwie mit Sportsgeist und Durchhaltevermögen das trotzdem fertig zu fahren. Und ich glaube, du hast vielen Leuten mehr Leid getan, als dir selbst. Zumindest hat es den Anschein gemacht.
Ja, definitiv. Also ich bin zu der Fähre hingefahren mit der Motivation, irgendwie sie 11 Uhr zu kriegen, über Nacht ein bisschen Vorsprung rauszufahren. Du warst, wie gesagt, lange weg. Da hat mich irgendwie nichts mehr hingezogen, aber ich war der festen Überzeugung, wenn ich jetzt irgendwie nochmal gut was leiste, dann kriege ich irgendwie einen zweiten Platz in greifbare Nähe, dann ist da was zu machen. Und dann komme ich irgendwie eine Stunde vorher an der Fähre an. Da ist alles dunkel, da ist alles geschlossen und die Fähre geht nicht wegen Niedrigwasser. Und das Media-Team vom TCA steht da und wartet de facto irgendwie auf mich und dann da irgendwie von meinem emotionalen Kollaps ich sag mal, eine kleine Dokumentation gemacht. Das Ganze extrem respektvoll, ja, das muss man ihnen jetzt irgendwie lassen. Aber trotzdem war die Situation natürlich ein bisschen skurril. Wenn du da hinkommst, dich irgendwie freust, jetzt Viertelstunde auf der Fähre zu schlafen, irgendwie nochmal durchzuschnaufen und dann irgendwie die Nacht durchzumachen. Und dann stellst du halt fest, dass irgendwie die 100 Kilometer oder was, die du Umweg in Kauf genommen hast, um irgendwie was Größeres zu erreichen und irgendwie noch eine Chance auf einen zweiten Platz zu haben, dass das halt irgendwie einfach vollkommen für die Katz ist und dass irgendwie deine Konkurrenz ein bisschen weiter westlich jetzt irgendwie in einem Hotelbett liegt, auf die nächste Fähre um 8.30 Uhr wartet und dass deine einzige Chance ist, jetzt darüber zu fahren über Nacht. dieselbe Fähre um 8.30 Uhr zu nehmen und sozusagen mit denen auf der anderen Seite von der Donau dann einen Neustart zu machen und das dann quasi als eine Art als eine Art Sprint auszufahren. Und das war exakt das, was ich vermeiden wollte, wo ich bereit war, irgendwie 100 Kilometer extra zu investieren, um den Sprint zu vermeiden. Und weil ich wusste, mit meinem Knie, das irgendwie bisschen angeschlagen war, war mir klar, wäre ich nicht irgendwie notwendigerweise lange das drücken können, was andere vielleicht noch drücken können. Also es ist irgendwie cleverer, diesem Sprint zu entgehen. Und wenn du da dann irgendwie an so einem dunklen Fährhafen stehst und nichts geht, dann war das innerhalb von 24 Stunden nach dem Parcours der nächste krasse Tiefschlag, der hart wegzustecken war. In dem Moment hat's mich, in dem Moment habe ich, glaube ich, einfach nur funktioniert, weil ich hatte keine groß andere Wahl. Ja. Hab mir gedacht, ja, Mai hilft halt nichts. Aber es ist über Zeit dann schon schlimmer geworden, weil es waren dann 120 Kilometer bis zu dem anderen Fährhafen, die ich da über Nacht fahren musste. Und da hat es halt straffen Gegenwind und ich habe irgendwie kaum 20 Kilometer in der Stunde geschafft. Und dann fängst du halt an zu rechnen, wie lange brauche ich denn irgendwie für 120 Kilometer, wenn ich 20 Kilometer die Stunde mache. Und dann bist du müde und stellst irgendwie fest, ja, keine Ahnung, 6 Stunden, 7 Stunden mit ein bisschen Puffer. Und dann stellst du fest, dass du halt irgendwie kaum noch was zum Schlafen übrig hast. Dann habe ich nochmal irgendwie eine Stunde geschlafen und habe mich dann irgendwie weitergeprügelt. Und das war eine krasse Plackerei. Ja, und am Ende kommst du da an und fährst mit den anderen Jungs irgendwie über die Fähre. Weißt genau, die ersten 30 Minuten werden jetzt entscheidend sein. Die musst du irgendwie mitgehen. Die ersten 30 Minuten von dem Sprint und dann kannst du hoffen, dass es ruhiger wird. Und dann sind die Jungs losgestiefelt und aus den 30 Minuten sind für mich 30 Sekunden geworden. 30 Sekunden gedauert, bis ich erkannt habe, das kannst du nicht mitgehen. Und dann sind sie davon. Und dann haben sie ein Loch aufgefahren. Das gibt dir dann mit. Und dann ist es halt irgendwann nur noch der pure, jetzt fahren wir ins Zielkampf und nicht mehr irgendwie der Kampf irgendwie gegen jemand anderen, weil du halt irgendwie feststellen musst, du hast alles, was du irgendwo hattest, hast du auf der anderen Seite von der Donau gelassen. Und jetzt hast du halt irgendwie, jetzt hast du nichts mehr dabei und jetzt hast du nichts mehr zu melden.
Ich kann sagen, jetzt, also wie ihr da angekommen seid, war ich schon so irgendwie
dreimal frisch geduscht.
Nein, gar nicht. Ich bin ja um 13 Uhr Ortszeit oder so ins Ziel gekommen und wir sind jetzt um 8 in der Früh mit der Fähre gefahren oder 9 Uhr. Sowas. Genau, also ich habe schon noch so 100, 150 Kilometer gehabt oder so ungefähr. Aber natürlich habe ich gewusst, sturzfrei bleiben und es kann nichts mehr passieren. Aber ich habe irgendwie echt mitgefiebert, weil es mich natürlich auch gefesselt hat, was da hinter mir abgeht. Und du und der Adam habt so lange Zeit das Rennen angeführt und ich hätte natürlich nichts fairer gefunden oder nichts cooler gefunden, wenn wir drei das Podium bieten. Ja. Und ich habe dann auch gesehen, das wird nicht funktionieren. Also du wirst das nicht logischerweise nicht machen können. Und habe dann irgendwie auch mir überlegt, finde ich das fair? Es ist ja viele Leute haben das kommentiert und diskutiert, dass die Rennleitung da quasi keine Info durchgibt. Und da sind wir jetzt wieder so bei dem Punkt, was bedeutet unsupported? Was ist die eigene Verantwortung der Teilnehmer, über was muss man sich selbst informieren und über welche Dinge wird man von der Rennleitung informiert. Und ob sie die Schließung der Fähre gewusst haben oder nicht, ist jetzt nur eine Vermutung. Es hat so gewirkt, weil eben das Medienteam auf dich geordert hat und trotzdem ist das quasi nicht kommuniziert worden und das war irgendwie so ein Ding, wo ich immer gedacht hätte, da hätte ich, wenn es nicht so erwischt hätte, einfach ja, wirklich eine Wut gehabt, vielleicht unbegründet, aber trotzdem hätte diese Emotion wahrscheinlich nicht so verstecken können. Weil man denkt, irgendwie, man fühlt sich da ein bisschen eher unfair behandelt irgendwie. Weil eine Baustelle, wo die Straßen zu ist, das ist wirklich Pech und das gibt's immer wieder. Aber eine Verschließung, das wird ja doch normalerweise kundgetan und die Rennleitung informiert uns nicht, weil halt das ihre Philosophie ist.
Ja, gut, also ich meine, was ich rausgestellt hat, es hat genau einem einzigen Fahrer, ist dadurch ein Nachteil entstanden. Und
alle anderen wissen es dann, ne?
Und alle anderen wissen es dann. Es ist meines Wissens nach auch kein zweiter Fahrer mehr da irgendwie an diesen Hafen gefahren und hat irgendwie versucht, da überzusetzen. Das war dann nach mir irgendwie, ich war der Pfadfinder, der es rausgefunden hat und mir ist da ein entscheidender Nachteil entstanden. Ich will jetzt nicht irgendwie so weit gehen, drüber zu sinnieren, ob es mich das Rennen gekostet hat, ja oder nein. Wäre es das nicht gewesen, dann wäre es vielleicht irgendwie ein Defekt gewesen oder irgendwas anderes gewesen. Das ist alles pure Spekulation, aber der Nachteil, der ist halt nicht wegzudiskutieren. Was ich aber sofort realisiert habe, als ich dort stand, der Nachteil ist mir entstanden und es ist mir aus der DNA, die so unsupported Rennen, kein einziger Case bekannt, wo irgendwie ein Fahrer eine Zeitgutschrift für irgendwas bekommen hätte. Und von daher war mir klar, der Nachteil ist mir entstanden. Ich kann ihn nicht wegdiskutieren. Niemand wird mir irgendwie 2 Stunden dafür schenken und wird am Ende sagen, Zeitbonifikation wegen guter Leistung. Er hat sich stets bemüht. Und von daher war das für mich relativ schnell klar, das war's jetzt. Das ist shit happens und ich kann 2 Sachen machen. Ich kann's sportlich nehmen und kann versuchen, jetzt irgendwie noch das Beste draus zu machen. Oder ich kann mich an den Straßenrand setzen, kann fluchen, kann heulen. Auch das habe ich getan, aber ich habe es irgendwie versucht, in einem zeitlich irgendwie zu begrenzen. Weil das bringt mich nicht weiter. Und ich glaube, die Diskussion, fein ist es am Ende nicht gewesen, weil so ein bisschen durch die Situation ist halt die sportliche Entscheidung einfach ausgeknipst worden. Es gab keine sportliche Entscheidung mehr irgendwie zwischen dir, mir, Adam, vielleicht zwischen den anderen Fahrern, sondern die ist so ein bisschen, die anderen Fahrer haben es dann sportlich ausgefahren und ich bin so ein bisschen aufs Nebengleis gestellt gewesen und habe halt irgendwie dabei zugeschaut und habe einfach keine Möglichkeit mehr gehabt, da irgendwo einzugreifen, eben durch den Nachteil. Aber auch wenn der Nachteil einfach da war, habe ich für mich versucht, sportlich das Beste draus zu machen und es einfach zu akzeptieren, weil zu ändern ist es halt nicht.
Ich glaube, wirklich glücklich war niemand darüber, dass man über die Fähre so knapp vorm Ziel, also 350 vor dem Ziel war es, so eine mehr oder weniger Vorentscheidung oder eigentlich die Entscheidung erleben, weil ich weiß noch, ich bin am Weg zur Fähre immer dem Gedanken hinterher gelaufen, irgendwie so, ich möchte verhindern, dass wir alle 3 auf der gleichen Fähre sitzen. Ja. Weil hätte ich jetzt die eine Fähre nicht erwischt und 2 Stunden warten müssen auf die nächste, dann hätte ich müssen quasi mehr als 2 Stunden Vorsprung haben auf euch, weil sonst kommt sie 1:50 hinter mir und wir sitzen wieder auf der gleichen Fähre. Ja. Und ich finde es halt wirklich so als in der entscheidenden Phase des Rennens vielleicht nicht ganz ideal, dass man da Fähren einbaut, die so selten übersetzen. Es hatte früher bei den ersten Austragungen war das immer von London weg, oder? Und dann war ich irgendwie von England nach, ich weiß nicht, Frankreich oder Belgien oder irgendwohin, die Fähre oder Holland. Und das ist dann halt im ersten Fünftel des Rennens, das ist ganz was anderes wie auf die letzten 5% der Strecke.
Ja, weil du dir da halt de facto, also da, wo die Fähre irgendwie, weiß ich nicht, 19:30 geht und die nächste geht irgendwie 8:30 wieder, das sind 13 Stunden. Also wenn es irgendwie blöd läuft, dann verpasst du irgendwie abends um 19:30 die Fähre für irgendwie N Minuten und dann sitzt du da 13 Stunden lang und wartest drauf, dass irgendwie die Leute, die du irgendwie, wo du dir sportlich 13 Stunden Vorsprung oder 12 Stunden Vorsprung rausgefahren hast, dann wartest du einfach drauf, dass die Leute halt irgendwie eintrudeln und dann sagen, Mensch Christoph, du hier, wie schön, dass wir uns wiedersehen, ja, und dann fährst du dir irgendwie über über 8-9 Tage fährst du dir irgendwie einen Vorsprung raus, wo du halt einfach den da in so einer Fähre zunichte machen kannst. Und ich meine, zum Zuschauen ist es irgendwie mega spannend, weil es da nochmal durcheinander gewürfelt wird. Aber sportlich ist es halt einfach, es kann halt am Ende des Tages jemand gewinnen, der sportlich nicht so stark war, aber der einfach deutlich, deutlich irgendwie mehr Glück hatte. Mhm. Und dann ist halt plötzlich irgendwie wieder Gleichstand zwischen dir und irgendwie ein paar anderen Leuten, die halt Stunden Rückstand hatten. Der ist halt wieder hergestellt. Und das ist halt eigentlich, das schiebt die Entscheidung. Und ich meine, das war auf der Fähre, auf der ich war, dann war das ja genauso. Wir sind ja zu viert auf der Fähre gewesen. Und die Jungs, die dann noch mit auf die Fähre gekommen sind, die hatten ja auch ewig Rückstand. Und die sind im Prinzip, die haben auf den Adam, haben die einen Rückstand von, weiß ich nicht, locker 8 Stunden gehabt. Und die haben sie halt, die 8 Stunden haben sie zugefahren, weil der Adam halt an der Fähre warten musste. Und das hat am Ende, nachdem ich sozusagen da so ein bisschen aufs Nebengleis gestellt wurde, hat das ja auch den Adam den zweiten Platz gekostet, weil plötzlich ein neuer Konkurrent aufgetaucht ist, der vorher 5, 6, 7, 8 Stunden Rückstand auf ihn hatte und dann einfach noch ein bisschen mehr im Tank hatte und es geschafft hat, sich halt irgendwie auf Platz 2 vorzupuschen, was de facto auch einfach nur durch die Fähre passiert ist.
Ja, weil, ich meine, du hast jetzt eine blöde Situation gehabt, du bist einen mega Umweg gefahren und du hast fast keine Pause machen können durch das. In Adams hat die Situation, ich habe das mit ihm jetzt nicht geredet, wie wir uns letztens getroffen haben beim Abendessen, aber ich kenne es aus eigener Erfahrung, wenn du irgendwie so lange stehen musst, dann verlierst du ein bisschen auch den Rhythmus. Sicher ja. Kannst du dich erholen, sicher kannst du schlafen. Aber du bist dann irgendwie aus dem Rennrhythmus heraus.
Und weil die Pause halt zu lang ist.
Ich genau. Meine,
wenn du jede Nacht irgendwie 1,5, 2, 3 Stunden Pause machst, dann ist irgendwie eine 4, 5 Stunden Pause, die ist ganz nett. Die gibt dir, glaube ich, auch nochmal so einen extra Energieschub. Aber 8 Stunden schießt den Körper halt schon in so einen, oh ja, jetzt ist vorbei.
Genau.
Jetzt machen wir halt gemütlich Modus und da dann halt wieder den Startknopf zu drücken.
Die werden die Systeme runtergefahren.
Das ist nicht einfach. Und das hat man gesehen.
Ja. Bier aufmachen, das braucht man eh nicht schneiden. Ja. Das ist eigentlich viel cooler so, was aufnehmen, oder? Als im Studio. Kann man Bier trinken dabei.
Soll ich dir noch eins mitbringen?
Ja, bitte, im Kühlschrank sind noch 2 normales oder 3. Hast du eigentlich auch unterwegs immer so gute Tipps gekriegt von Leuten? Ich habe das jetzt ein paar Mal so, was die Nachrichten unterwegs nicht abgerufen. Aber im Nachhinein habe ich gesehen, da haben ganz viele Leute natürlich, meinen es alle gut. Aber wo ich mir denke, ja, ich weiß schon selbst ungefähr, was die haben mich darauf vorbereitet. Da schreiben manche Leute, sie haben gerade in Google geschaut, es gibt eine Fähre um 17 Uhr. Das könnte sich ausgehen. Und ich habe halt im Vorfeld von alle Fähren, alle Zeiten gehabt, alle Verbindungen, wie viele Kilometer, zu welcher Fähre, wo könnte ich noch abzweigen, wenn ich doch zur anderen Fähre muss. Dann waren ein paar Fähren, die haben im Juli und im August andere Fährzeiten gehabt. Das heißt, mit 1. August ändert sich der Fahrplan, das habe ich alles parat gehabt. Und Leute glauben wirklich, ich fahre da hin, ohne irgendwas auf gut Glück und fahre zufällig irgendwo hin. Ja. Und das ist jetzt sehr hilfreich, wenn man sagt, um 15 Uhr gibt es eine Fähre, juhu.
Ja. Mehr haben Leute auch, also ich habe das auch unterwegs alles nett gelesen, aber das Beste, was ich eigentlich bekommen habe, war ein Ratschlag für mein Knie. Da gibt es einen Typen, da hat er mir die Webseite geschickt und die Telefonnummer, den kann ich anrufen. Und der ist irgendwie, ich glaube, das ist in Österreich, muss man sich mal angucken. Der ist ausgezeichnet worden, oder keine Ahnung, die angeblich hat die Uni Wien oder irgendeine Hochschule aus Wien das auch in Untersuchungen bestätigt, dass der irgendwie die Heilung extrem schnell herbeiführen könne.
Fernheilung oder wie? Oder?
Ja, und ich soll ihn irgendwie anrufen und er wird das irgendwie mit WhatsApp-Video-Call und man könnte da irgendwie was machen und es geht super schnell und es dauert auch nicht lange. Und dann wäre das irgendwie alles kein Problem mehr. Und ich habe die Nachricht natürlich nicht gelesen und habe die erst jetzt gelesen, als ich irgendwie zurück bin. Da habe mir gedacht, ja, okay, krass. Und jetzt hat der Typ mir aber irgendwie nochmal geschrieben und hat sich irgendwie so ein bisschen beleidigt gegeben, dass ich halt irgendwie offensichtlich bei dem Typen weder angerufen habe, noch sonst irgendwas gemacht habe, weil er hat ihn extra angerufen und hat ihn vorgewarnt und hat gesagt, pass auf, da ruft dich jetzt irgendwie gleich einer an, der sitzt auf dem Fahrrad und du musst jetzt irgendwie sein Knie ganz machen. Und der hat dann offensichtlich wieder mit dem gesprochen und hat halt irgendwie spitz gekriegt, dass ich den nicht angerufen habe, weil ich es halt einfach nicht gelesen habe. Und hat jetzt irgendwie nochmal, nicht böse, aber irgendwie hast du schon so ein bisschen gemerkt, dass du jetzt irgendwie ein bisschen enttäuscht, dass du es irgendwie nicht gemacht hast. Ja, oder irgendwelche Leute haben mir dann irgendwie Tipps gegeben. Ja, ganz klar, deine Schuhplatten sind falsch eingestellt. Du musst irgendwie, musst schauen, dass du die Schuhplatten gescheit richtest. Ich habe das auch auf deinen Bildern gesehen. Die Schuhplatten sind falsch. Alter.
Ich habe das gleiche gehabt, wie das Foto war von dem ganzen Klumpert, das ich einpacke, also das quasi das Equipment. Und ich habe meine
Reisepass, ne?
Reserve-Kids, ja. Und ich habe zum Beispiel das Trikot nicht fotografiert. Aha. Und dann hat irgendwer geschrieben, ob ich nicht mit warmem Wetter rechne, weil ich habe natürlich nur das Langarm-Trikot fotografiert, das eingepackt wird. Und dass ich kurzes anziehe, ist irgendwie selbstverständlich. Und da haben mir Leute gesagt, ob ich nicht ein kurzes Trikot mitnehmen möchte. Und an Reisepass bin erinnert worden, an die Kreditkarten bin erinnert worden. Und jemand hat bei den Kids gesagt, warum ich eigentlich die gelben nehme, die blauen sind viel besser von Shimano. Hat ihm mein Bikefitter gesagt. Okay.
Ist das auch mit den, die Gelben haben eine andere Gradzahl, oder?
Genau, die Gelben haben ein bisschen mehr Freiraum. Mhm. Und die Blauen sind vielleicht, wenn du in Mark Cavendish abhängen willst im Sprint und mit 2000 Watt unterwegs bist, sind die Blauen wahrscheinlich besser. Mhm. Aber wenn du ein Parcours runterschiebst in Rumänien oder mit der Zahnbürste den Dreck aus den Kiez rausputzt, ist das wahrscheinlich ziemlich egal. Und die Gelben haben halt einfach, die verzeihen ein bisschen mehr. Eben wenn man Schmerzen hat, kann man sich ein bisschen anders positionieren. Ja. Also. Aber und das soll es ja eigentlich nicht gehen, aber es ist immer lustig, wenn dann Leute so ganz gute Tipps geben, als ob ihr das erste Mal aufs Radl steigen so. Hey, was war eigentlich das Beste, was du gegessen hast? Ich habe nämlich auch ein cooles Ding, das habe ich noch nie vorher gesehen und jetzt auch nicht mehr gefunden. Ich habe auch so ein geiles Gericht gefunden, das war echt spitze. Aber zuerst musst du mal sagen, was dein Lieblingsessen war.
Also, ich bin in ganz Westeuropa bis Bosnien, glaube ich. Also das letzte Mal in Italien. Ich weiß es nicht mehr, Slowenien vielleicht auch nochmal. I don't know. Nur bei McDonald's und Burger King gewesen. Das Gute ist, dass die national unterschiedliche Gerichte haben.
Okay.
Also die Menüs unterscheiden sich, sich ein bisschen. Da habe ich mich durchgeschlagen. Das ist so mein Traditionsessen. Und ansonsten habe ich eigentlich, ich habe tatsächlich kein kulinarisches Highlight, abgesehen davon gehabt, weil danach habe ich mich dann nur noch von Tankstellen, Futter und Sandwiches und solchen Kisten ernährt und ich glaube gar nichts mehr Warmes gegessen. Ja.
Ich habe immer gefragt, wie du das schaffst mit McDonald's. Ich habe im ganzen Rennen einen einzigen McDonald's gefunden. Ich habe schon so lange gedacht, ich bin ein paar Mal bei so Pommes-Ständen stehen geblieben, weil ich einfach Lust gehabt habe auf salzige Pommes. Weil ich habe mir erst recht spät diesen Salzstreuer gekauft, wo ich mir dann einfach Salz im Mund gestreut habe und was dazu getrunken habe, damit ich irgendwie zu meinem Natrium komme. Aber ich habe schon so Appetit gehabt auf Pommes und es hat nicht wirklich was gegeben und schon vor allem kein Mäcki. Und ich habe dann halt zwei, dreimal mir bei so Imbiss-Lokalen versucht, was zu bestellen. Und einmal, das hat wirklich ewig gedauert. Da habe ich gefragt, ob sie Pommes to go haben, zu mitnehmen. Und die Kellnerin hat gesagt, ja sicher. Und dann habe ich gesagt, ja bitte zwei Portionen. Und dann habe ich schon gesehen, hinten die Köchin nimmt die Schürze, zieht einmal die Schürze an, geht ganz gemütlich in die Küche. Und nach 10 Minuten bin ich schon hochgradig nervös geworden und habe gesagt, tut mir leid, ich muss gehen, ich kann nicht mehr warten, wenn es nicht schneller geht. Und dann hat sie nur irgendwie ihre Handgriffe beschleunigt und hat mir 5 Minuten später zumindest eine der Portionen gegeben. Und ich habe gedacht, ob jetzt nur mehr Tankstelle, weil das geht am schnellsten, oder Mäcki. Aber ich habe keinen Mäcki gefunden, nur in Serbien einmal. Und da waren, glaube ich, 50 Jugendliche vorne raus und haben irgendwie gefeiert. Und das war so ein bisschen eine Party-Location. Und es waren wahnsinnig viele Leute drinnen, das war spät in der Nacht. Mhm. Und ich dachte, nein, das ist mir jetzt zu dicht gefühlt, da Pfeife drauf und fahr zur nächsten Tankstelle. Aber ich habe einmal was gefunden, das hätte ich gern wieder mal. Das waren so Soletti, also so Salzstangen, ein bisschen dickere, mhm, außen mit Salz und innen mit so süßlicher Erdnussbutter.
Oh wow.
Oh wow. Die waren echt der Wahnsinn. Oh wow. Die waren wirklich der Wahnsinn.
Was auch sensationell ist, wo ich auch 3-4 Mal dann einkaufen war, gerade eher in Südosteuropa jetzt, ist Lidl. Lidl hat so eine sensationelle so eine Bäckerecke, wo die so jetzt nicht nur Brötchen und Brot haben, sondern auch so Pizza-Ecken, so Mürbteig mit Würstchen oder mit Äpfeln gefüllt und irgendwie so Gebäckteilchen. Blätterteig, nicht Mürbteig, Blätterteig. Und das Zeug fand ich auch echt spitze und das lässt sich einfach super transportieren. Und dann bin ich da auch irgendwie gerne mal hin, irgendwie 5 solche Blätterteigteilchen mit Würstchen, 5 Blätterteigteilchen irgendwie mit Äpfeln und irgendwie noch 5 so Pizza-Ecken dazu, das Ganze hinten auf die Satteltasche drauf und dann ist irgendwie das Menü für die Nacht ist irgendwie gerichtet und das war auch echt super.
Das ist eine Geschichte, weil du vorher erzählt hast, wie nach der Donaubrücke, wo du an der Grenze warten musst müssen und der Adam und Ida, weil die gefahren sind und dann irgendwo in der ersten Stadt nochmal einkaufen waren in der Früh, da war es bei mir so, ich bin eingegangen in so ein kleines Café, hab mir einen Kaffee bestellt, dann war es jetzt so, dass man den beim Automaten runterlassen muss und der war sehr langsam. Und ich hab dann schon angefangen, ich hab mir 5 Zucker aufgerissen und hab 5 Zucker in den Kaffee reingegeben und die Frau, die war wirklich wie aus dem Film, die hat über 100 Kilo gehabt, die war richtig bösartig, die hat geschrien mit mir, was ich da für einen Saustall fabriziere, weil ich bin halt, die Hände waren ein bisschen zittrig, die linke Hand war ein bisschen taub und mir ist halt der Zucker so ausgekommen und ich hab halt teilweise so neben einen Becher einfach in Zucker hingehen, gell. Jetzt waren ein paar Brösel Zucker aus dem Becher. Und ihre scheine Kaffeemaschine ist dreckig gewesen. Und der hat mich da wirklich beschimpft und fast aus dem Geschäft verjagt. Ich wollte mir dann auch noch irgendwas Gepäckmäßiges kaufen. Und ich habe da nur Glück gehabt, dass ich irgendwie
da ist nichts mehr
beschadet
rausgekommen.
Mit meinem Café das Ding verlassen habe können. Der war echt böse. Der war wirklich, der war schlecht gelaunt. Und wenn jemand mit so einer Statur und so einem lauten Organ auf Rumänisch mit dir schreit und du hast keine Ahnung, worum es geht.
Aber du hast das Gefühl, du weißt, was du falsch gemacht hast.
Irgendwie, ja. Ja, das war, du hast dann gerne auf die Topfengulatschen verzichtet. wir haben jetzt eigentlich nur drüber geredet, wie es dir gelaufen ist, wie wir uns getroffen haben, aber du warst am Anfang wahrscheinlich, wie viele erwartet haben. Ich habe mir das zumindest so erwartet. Ich weiß nicht, was du dir selbst erwartet hast, aber du warst auf jeden Fall am Anfang sehr schnell. Und es war aber auch der Robin Gemperle sehr schnell. Und den hat irgendwie keiner von uns kennt. Jetzt hat es mich nicht so betroffen, weil ich am Anfang eben mit mir selbst zu tun gehabt. Aber wie war das für dich, dass du quasi, du merkst irgendwie, du bist gut unterwegs und du kannst irgendwie, ich glaube zumindest, so einigermaßen das abrufen, was du dir vorstellst. Und du warst ja die ersten 3 Checkpoints immer als erster dort. Aber dass der Adam mit dabei fahren ist, war vielleicht eher zu erwarten, aber der Robin eben nicht. Hat dich das irgendwie beeinflusst?
Also dass der Adam mitgefahren ist oder dass der Adam konstant vorne mit dabei ist, hat mich null überrascht. Ich wusste, dass der Adam verdammt stark sein wird. Und mir war irgendwie klar, sollte ich es schaffen, irgendwo einen Vorteil rauszufahren und auch einen Vorteil auf den Adam rauszufahren, dann gibt es keinen Grund, sich darauf auszuruhen, weil beim kleinsten Fehler wird der Adam da sein. Ich wusste einfach, Der Adam ist extrem effizient. Der Adam kann auch harsche Konditionen, schlechtestes Wetter extrem gut ab. Der ist super zäh, super gut. Von daher, mir war klar, der wird in der Nähe sein und der wird im Zweifel auch lauern. Mit dem war zu rechnen. Mit dem Robin war nicht zu rechnen. Den Robin kannte ich nicht. Es gab auch noch ein paar andere Leute, die am Anfang in der Spitze mitgemischt haben. Das hat mich aber nicht besonders nervös gemacht, weil ich ehrlicherweise wusste, wir fahren 10 Tage.
Ich habe es lustig gefunden, dass da eine junge Holländer mit dem Zeitfahrradl ungefähr ein 40er Schnitt gefahren ist, die ersten 10 Stunden, und dann hat er bald einmal aufgeben.
Dan Marsman, ja.
Das war eher Komödie.
Ja, man kennt halt.
Also jetzt nicht obwertend gemeint, aber das war so klar, dass das nicht gehen kann.
Ja, ich meine, man kennt irgendwie so ein bisschen auch, man lernt Sachen einfach zu lesen und man lernt auch Fahrer zu lesen. Und im Zweifel kann man sich auch Zeit nehmen für dieses Lesen. Und es wäre irgendwie, oder beziehungsweise anders, mein Punkt und mein Thema war einfach, schau dir das an, schau, dass du in der Nähe bleibst. So ein Vorsprung, der sollte nie irgendwie, gerade in so einer Anfangsphase, sollte ein Vorsprung irgendwie nie zu groß werden. Man muss das schon irgendwie ernst nehmen und darf sich da irgendwie nicht ausruhen. Es ist nie irgendwie so gewesen, dass ich nicht mal habe mein eigenes Tempo fahren können. Da habe ich schon drauf geschaut, dass ich irgendwie an meiner eigenen Pace weiter dran bin. Und dann einfach, wir fahren 10 Tage. Lass mal irgendwie den ersten Tag gut sein, lass mal den zweiten Tag gut sein, lass auch den dritten Tag gut sein. Wir fahren 10 Tage. Und es hat sich ja dann schon gezeigt, dass das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen gewesen. Da hat der ein oder andere mal eine bessere Strecke gehabt auf irgendeinem Abschnitt. Man ist dann halt irgendwie mal eine Stunde vor, eine Stunde zurück, eine Stunde irgendwo gewesen. Und damit hat sich gezeigt, dass da jetzt irgendwie keine extrem großen Unterschiede sind und dass es einfach ein Stück weit auf Konstanz ankommt. Oh, und den Robin hat es dann, glaube ich, nach Checkpoint 2, nach dem Gavia, hat es den Robin, glaube ich, in Italien oder Richtung Slowenien hin, hat es den leider richtig aufgestellt mit Saddle Source. Hat er richtig Probleme gehabt.
Ja, ich bin
sehr viel Zeit verloren.
Ich habe ihn nicht auf der Strecke getroffen, aber ich bin, glaube ich, bei ihm vorbeigefahren, wo man von Kroatien nach dem langen Anstieg, wo man von der Küstenstraße ins Landesinnere abbiegt, und bevor man dann nach Bosnien kommt, da habe ich den Robin anscheinend irgendwo überholt. Da hat er gerade so eine 12 Stunden oder noch mehr Pause machen müssen. Und das war dann auch, wo ich quasi auf Platz 3 gekommen bin, wo ich gerade so ein bisschen meinen Höhenflug angesetzt habe. Und da hat das natürlich auch mir ein bisschen für die Moral gut getan, dass ich gewusst habe, okay, jetzt ist der Robin, also einer der 3 Spitzenreiter, ist jetzt da irgendwie mal zerbrochen oder muss einmal Pause machen, und hat mir natürlich meine Motivation ja schon etwas unterstützt. Und ja, das ist halt so immer das Psychospielchen. Ich habe dann einmal so ein Video gepostet, wo ich gesagt habe, meine Strategie war von Anfang an frisch zu bleiben und einmal ins Rennen reinzufinden, und ab der Hälfte möchte ich dann ordentlich Gas geben. Und das ist mir bisher gelungen, und jetzt ist es Zeitpunkt zum Gas geben. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber ich habe mir gedacht, vielleicht siehst du das, vielleicht beschäftigt es dich ein bisschen. Und zumindest mir selbst hat das halt Motivation gegeben. Das sind hin und wieder so kleine, sicher nicht unfair, aber jetzt einfach im Rahmen des Machbaren, wo man hin und wieder vielleicht so eine kleine Botschaft aussenden kann.
Ja.
Und ich muss auch sagen, mir hat es natürlich auch ein bisschen Moral gegeben, wie ich gemerkt habe, du hast mit deinem Knie zu kämpfen, weil du hast über das berichtet, du hast das öffentlich gemacht. Und ja, ich habe mir gedacht, okay, vielleicht, ich war ja zwischendurch 9 Stunden hinten bei Checkpoint 2, da wäre nicht mehr glaubt, dass ich euch einholen kann, zumindest nicht aus eigener Kraft. Und als ich dann gemerkt habe, so, du hast auch schon so erste Wehwehchen oder so, habe ich mir gedacht, okay, vielleicht geht doch noch was.
Ja. Ja, also dein Video selber, das habe ich nicht gesehen, da habe ich jetzt dieser Tage von gelesen oder du hast es irgendwo anders erzählt. Dass es das gab, gesehen habe ich es nicht, einfach schlicht aus dem Grund, weil ich super stark mit mir selber beschäftigt war. Ansonsten höre ich gerne tatsächlich irgendwie auch so die Updates von den Leuten, die irgendwie mitfahren. Und solche Botschaften, die zünden in die eine oder andere Richtung durch. Also ich habe das irgendwie schon bei Rennen gehabt, dass andere Fahrer irgendwo in ihren Stories drüber gesprochen haben, ja, mir geht's nicht gut, ich denke drüber nach zu scratchen und mir ging's auch extrem schlecht und das hat bei mir voll durchgezündet. Und dann war plötzlich irgendwie die Motivation von 0 auf 100 wieder da und ich der Meinung, der ist gleich weg. Jetzt gibt's irgendwie richtig Gas, jetzt fährst du das irgendwie nach Hause. Der hat natürlich nie gescratcht, das war im Three Peaks Bike Race der Sofian, der über Scratchen so viel philosophiert hat und dann nicht gescratcht hat, super starkes Rennen zu Ende gefahren hat. Ich habe es trotzdem vor ihm geschafft. Vielleicht hat das so ein bisschen Boost gegeben, ja. Hat aber in die andere Richtung durchgezündet. Das kann schon seine Wirkung haben. In dem Moment hat es irgendwie, ich habe es nicht gesehen, es hat keine Wirkung auf mich gehabt. Ich war einfach super mit mir selber beschäftigt und mit meinem Knie beschäftigt und war aber auch der Meinung, dass habe lange überlegt, wie ausführlich und so ich das halt auch in meinen Stories teile. Es war für mich aber auch so eine Art Ventil, das halt einfach aufzumachen, weil du hast halt gesehen, dass ich unter dem unterwegs bin, was ich irgendwie normalerweise bin und dass ich irgendwie super langsam bin und irgendwie kaum da ein Fortkommen ist und die Leute sich dann natürlich schon fragen, warum. Und darüber dann auch zu sprechen und zu sagen, ja, gibt für alles einen Grund und das ist meiner, war schon auch so ein Stück weit ein Ventil, der dann, ich sag mal, das Langsame und überhaupt Vorankommen so ein Stück weit legitimiert hat.
Ist aber lustig, weil bei mir jetzt eigentlich anders gewirkt. Ich habe mir zuerst gedacht, Ulrich hat zu kämpfen, Ulrich hat Knieschmerzen. Hat mir irgendwie kurz Auftrieb gegeben, dass ich eben, wie gesagt, vielleicht doch noch hinkommen kann. Aber einen Tag später habe ich mir gedacht, der ist immer noch gleich wie vorher. Ich bin nicht näher gekommen. Wieso hat der trotz Knieschmerzen so ein Tempo drauf? Dann hat es mich eigentlich fast wieder negativ beeinflusst.
Er hat weniger geschlafen.
Ja, genau. Aber auf jeden Fall, es ist, wie gesagt, es kann in die eine oder andere Richtung gehen, aber wenn so das Psychologische mit zu schwingen anfängt, ist es irgendwie ganz interessant und ich kann mir vorstellen, als außenstehender Beobachter, der von beiden Seiten so irgendwie die Updates sieht und wie sie das dann gegenseitig irgendwie beeinflusst, ist das, glaube ich, echt spannend. Selbst hat man natürlich so den Tunnelblick.
Ja, ich habe das Knie versucht, so ein bisschen über Schlaf zu kompensieren, also über weniger Schlaf zu kompensieren und habe tatsächlich dreiviertel Stunde bis Stunde weniger geschlafen, als irgendwie eigentlich gedacht und geplant. Um so ein bisschen nicht den Schaden zu nivellieren, aber zumindest in Grenzen zu halten. Das hat soweit auch ganz gut funktioniert, aber naja, man zahlt es vielleicht dann an anderer Stelle.
Eigentlich würden wir uns noch kurz zusammensetzen, bevor die finnische Party steigt. Gell? Jetzt sitzen wir schon ewig da, es sind schon zwei Dosen Bier leer.
Das ist aber nur, weil du so schnell trinkst. Meine ist noch halb voll.
Ja, ich bin heute schon wieder trainieren gewesen und das war fürchterlich. Also wir sind gestern eine Runde gemeinsam gefahren. Heute bin ich nochmal allein gefahren, weil du hast den Radler einpackt. Mir ist gar nicht gut gegangen. Ich habe heute versucht, nicht nur zu rollen, sondern Grundlagentraining zu machen. Und bei der erstbesten Tankstelle bin ich schon am Gehsteig gesessen und habe schon Cola und Snickers eingekauft. Und da habe ich gedacht, scheiße, das ist... Es reicht schon, ich werde es dann bald wieder heimfahren.
Wie geht es jetzt bei dir weiter? Tust du gleich wieder, tust du weiter trainieren oder machst du jetzt erstmal
Blockpause? Ein bisschen locker trainieren, aber jetzt nicht gezielt und Ziele für heuer, also King of the Lake Zeit fahren, komplett konträr zu dem, was wir jetzt gemacht haben, eine Stunde Vollgas. Aber ansonsten glaube ich, werde ich heuer nicht mehr so viel machen und zumindest noch nichts vor.
Wann ist der Kottel im September?
17.09. glaube ich, ja. Aber wo sie dich noch fragen will, du hast zu mir gesagt, cool, dass ich mitfahre beim TCR. vor 2 Monaten oder so, wie ich es irgendwie offiziell gemacht habe. Und dann tut mir eins, es wird einmal für dich Zeit, als Abortetrainer zu fahren. Also wenn ich jetzt einmal auf Unsupported umsteige, zumindest einmal versuchsweise, dann wirst du einmal Supported-Rennen probieren. Schon drüber nachgedacht?
Ja, ich hab's befürchtet, dass die Frage kommt. drüber nachgedacht, irgendwie schon, aber ich meine selber, du weißt selber, was es bedeutet, das auf die Beine zu stellen. Und ich bin mir nicht sicher, ob und wie gut ich das hinkriege.
Du hast nicht nur Zeit.
Ja, aber...
Ich will nur daran erinnern, dass du das einmal gesagt hast.
Ja, ich hab einen Respekt vor, irgendwie eine gute Crew auf die Beine zu stellen. Ich weiß, was es... Oder ich meine mir einzubilden, was es heißt, irgendwie da eine gute Crew irgendwie am Start zu haben, um irgendwie ein gutes Ergebnis zu liefern. Ich meine, wenn ich irgendwie sowas in Angriff nehmen würde, dann wäre es auch nett, um irgendwie mal was supported gefahren zu sein, sondern dann will ich es halt auch irgendwie erfolgreich fahren und dafür braucht es halt irgendwie, glaube ich, auch eine gescheite Mannschaft. Es ist jetzt, glaube ich, ein bisschen Zeit, über sowas nachzudenken und schauen wir mal. Geplant ist es noch nicht.
Ich glaube, die finnische Party ist jetzt geplant, oder? Ich denke, wir sollten dorthin gehen.
Das ist ein guter Plan.
Und ja, das Schöne ist, also das muss ich wirklich sagen, das ist das Schöne. Immer beim Unsupport zuerst gedacht, okay, man kommt ins Ziel und irgendwie ist nichts. Sonst hast du zumindest, auch wenn nichts los ist, zumindest dein Team, mit denen du feiern kannst. Gell? Und da ist halt wirklich gar nichts. Und was aber schon ist, man hat dadurch logischerweise, weil man nicht mit dem Team unterwegs ist, mehr Kontakt mit anderen Fahrern. Man lernt wirklich coole Leute kennen. Und es sind echt besonders, besonders interessante und faszinierende Menschen da zusammengekommen. Das hat mir echt gefallen, einerseits vom Wettkampf her, andererseits von den Persönlichkeiten her. Ein bisschen chaotisch manche, ein bisschen so Lebenskünstler, ein bisschen so Aussteiger, ein bisschen Freaks. Leistungen, aber durchwegs wirklich sensationell gut. Finde ich echt gut, welche Leute man da kennenlernt.
Ja, es kommt halt so ein bisschen später, wenn die Leute alle so im Finish eintrudeln, dann kommt da irgendwie so das Leben rein. Aber wenn du als Erster reinkommst, dann ist es, glaube ich, noch so ein bisschen, du hast ja mal vom Ram berichtet, wie irgendwie nach der ganzen Strapaze einmal durch die USA da einfach nur dieser Strich in Annapolis auf der Straße ist und das soll es jetzt gewesen sein. Ich glaube, da hast du dann wenigstens irgendwie noch deine Truppe bei dir, die irgendwie diesen Strich irgendwie zu einem Happening macht. Hier ist genau. Es irgendwie, sind es 2 Personen, wenn du Glück hast, die irgendwie da rumstehen und das ist es gewesen. Aber ich glaube, das Happening kommt halt einfach danach, wenn das Leben einkehrt und die Leute herkommen und alle irgendwie ihre Geschichten teilen, dann wird es irgendwie lustig. Aber als Erster ankommen ist manchmal ein bisschen surreal. Ich weiß.
Das kennst du schon.
Ich habe es auch schon erlebt, dass ich nach 3.500 Kilometern im Ziel angekommen war und da war niemand außer meiner Frau. Und das ist dann so ein bisschen so. Also ich habe mich riesig gefreut, dass meine Frau da war. Aber man rechnet mit was anderem, ja.
Yeah. Ja, bevor wir die Party verpassen, gehen wir, oder? Ich drücke auf Stopp.
Mach das.